von Binnenland und Waterkant. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk.
Ja, heute mit einem Mann, den viele Schleswig-Holsteiner gerne mit ins Bett nehmen, wenn sie ihn dann vielleicht auch nachts daneben parken und dann schlecht schlafen möglicherweise. Ja. Sebastian Fitzek ist bei mir, der erfolgreichste deutsche Thriller-Autor. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, danke sehr.
Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Sind Sie mit dem Flugzeug gekommen? Nee, wir sind ja beim Du.
Ja, haben wir gerade
gesagt, wir sind per Du.
Ja, wir sind uns so sympathisch. Toll, das ging ratzfatz.
Guck mal, schon nach einer Minute.
Na super.
Bist du mit dem Flugzeug gekommen?
Nein. Also nun gibt es ja auch keine Flugverbindung Hamburg-Berlin mehr, glaube ich. Zumindest keine offizielle. Aber ich probiere wirklich alle Flüge, die nicht unbedingt notwendig sind, zu meiden und innerdeutsch sowieso.
Ja. Denn damit sind wir schon beim Thema, beim neuen Buch, Flugangst 7a. Das neue Buch, das wievielte eigentlich? Hast du noch einen Überblick?
Ja, es müsste das 15. sein, wenn man jetzt wirklich die Bücher nimmt, wo mein Name draufsteht. Ich habe auch eins unter Pseudonym geschrieben.
Über alles andere werden wir reden, über das neue Buch, darüber, wie das ist, so viel zu schreiben auch, wie man das überhaupt machen kann.
Gerne.
Und wie nett dieser Mensch ist, der ja eigentlich über menschliche Abgründe schreibt. Darüber wird viel zu reden sein.
Okay,
super. War das schon ein Klappentext?
Ja, perfekt.
Ich habe gedacht, du klingst anders.
Na, ich klinge ehrlich gesagt zurzeit ziemlich erkältet. Ich komme aus den USA, die neigen ja dazu, selbst wenn es draußen nur 20 Grad sind, trotzdem nochmal auf 17 Grad runter zu prügeln oder auf 15, ich weiß nicht. Und diese Klimaanlagenkältung, die sitzt mir noch so ein bisschen in den Bronchien.
Ja. Wobei, für mich klingt Sebastian Fitzek wie Simon Jäger. Das ist die Stimme.
Ja.
Die deine Hörbücher macht, bis du deine Bücher liest.
Richtig.
Ich muss gestehen, ich lese wenig, aber ich höre sozusagen alles.
Das ist berufsbedingt.
Und deswegen ist Fitzek Simon Jäger. Der hat eine etwas höhere Stimmfarbe.
Ja.
Aber hast du eine besondere Beziehung zu dem? Hast du irgendwann mal gesagt, der soll es sein? Ist bekannter Schauspieler, toller Sprecher.
Nee, mittlerweile sind wir befreundet, aber ich kam zu ihm wie die Jungfrau zum Kinde. Es wurde 2006, war es ja nicht geplant, dass mein erstes Buch, Die Therapie, erfolgreich wurde. Es war eine ganz kleine Auflage und es war so Trial and Error vom Verlag. Und irgendwann überschlugen sich die Ereignisse, weil es dann doch erfolgreich wurde, entgegen jeder aller Erwartungen. Und dann hieß es, willst du mal ein Interview mit deinem Hörbuchsprecher machen? Und ich sagte, Interview gerne, aber was denn für ein Hörbuch? Man hatte mir völlig vergessen, in dieser Aufregung zu sagen, dass ein Hörbuch produziert wurde. Und das war ein Glück, denn ich komme ja vom Radio, wie du weißt, und hätte mich irgendjemand gefragt, wer das einsprechen soll, hätte ich wahrscheinlich jemanden aus dem Radio genannt. Ich kannte Simon Jäger nicht. Und Simon hatte halt eine extreme Fangemeinde schon damals. Und da haben die sich gesagt, naja gut, Fitze kenne ich nicht, aber wenn der Simon das einspricht, dann probieren wir das doch mal. Ja. Und deswegen ist der Simon wirklich auch Bestandteil meines Erfolges.
Ich möchte ein bisschen mehr über dich erfahren, beziehungsweise ich habe schon ein bisschen was über dich erfahren. Das Schöne dieser Sendung ist, ich schreibe eine kleine Vorstellung.
Ja.
Das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil du bist Autor, du bist vom Fach, deswegen ist es mir ein bisschen besonders peinlich. Trotzdem auch das vielleicht wie ein Klappentext.
Ja.
Ich habe es in Ich-Form gemacht, das heißt, du kannst das selber vorlesen.
Okay,
und vielleicht, wenn irgendwas falsch ist, gerne auch gleich korrigieren.
Okay, ist auch gleich so ein Vorlesetest, ja?
Es ist so ein Vorlesetest, auch um zu hören, ob du wirklich beim Radio warst, ob das klappt, ob
ich
mit unbekannten Texten
Redakteur
arbeiten
gearbeitet,
kannst.
Du weißt es.
Ja.
Aber ich durfte meinen Verkehrsreport sprechen.
Na komm.
War nicht so erfolgreich. In meinem Kopf wohnen wollen wohl die wenigsten. Zumindest dann, wenn ich, Sebastian Fitzek, 46 Jahre alt, über einer Tötungsszene brüte. Natürlich nur fiktiv. Doch als Schriftsteller und Auflagenmillionär ist mir das Schnuppe. Und als deutscher Stephen King, wie mich die Medien gerne nennen, gehört es einfach dazu. Angefangen habe ich mit einer kleinen Auflage von 4000 Büchern und damals war ich froh, dass diese überhaupt gesehen und verkauft wurden. Doch auch schon da war ich bereits so gut, dass es gleich ein Bestseller wurde. Der Chef eines Verlags hatte vorher gescherzt, wenn Sie die Bestsellerformel finden, dann kommen Sie bitte zu mir. Na, was soll ich sagen? Ich glaube behaupten zu können, dass ich sie für mich gefunden habe. Mittlerweile kratzt auch schon glücklicherweise der globale Erfolg an meiner Tür. Während ich in meinem Wintergarten an den nächsten Projekten bastle, die wahrscheinlich meinen Status als erfolgreichster deutscher Thriller-Autor noch untermauern werden. Dabei bin ich eigentlich viel mehr als nur ein blutrünstiger Schreiberling. Ich bin promovierter Jurist, habe auch mal Tiermedizin studiert und liebe das Radio. Deswegen habe ich meine erste Karriere auch dort gemacht. Aber ich bin ja auch Ehemann und Vater von 3 Kindern. Alles unheimlich gern. Ach ja. Und ganz nebenbei bin ich auch ein guter Mensch.
Alles richtig?
Also, das ist ein sehr, sehr netter Text, aber es ist nicht alles richtig. Ich habe nicht die Bestseller-Formel gefunden. Wenn ich die hätte, würde ich wahrscheinlich neben dem Hollywood-Sign sitzen, würde alle großen Produzenten zu mir kommen lassen auf diesen Hügel oder Berg. und würde sie dir ins Ohr flüstern, wenn sie mir einen riesigen Scheck vorher ausgestellt hätten. Ich glaube, so etwas gibt es nicht. Und wenn man meint, man hat sie gefunden, dann kommt auf jeden Fall der nächste Flop. Habe ich nicht Tiermedizin studiert, sondern drei Monate Tiermedizin. Und habe ich schon gemerkt, ich habe ein paar Testate gemacht beim Sezieren des Hundes, bin ich dann aber ausgestiegen. Und ob diese ganzen Lobeshymnen dann stimmen, das kann ja natürlich ich selber nicht tatsächlich verifizieren. Das muss ein anderer dann sagen. Ja. Aber vielen Dank für diese netten Worte, die mir in den Mund gelegt wurden.
Und perfekt vorgetragen.
Ach, also.
Ich gebe es zu, ich habe mir mit dieser Sendung heute auch ein bisschen einen eigenen Wunsch erfüllt und ich hoffe, es ist irgendwie auch Ihr Wunsch, zu erfahren, wie jemand denkt und tickt, der Bücher schreibt, die wirklich viele von uns lesen, auf dem Nachttisch haben und in denen es um Mord und Totschlag geht. Sebastian Fitzek, mein Gast heute hier auf NDR 1 Welle Nord. Sebastian, ist Mord dein Hobby?
Weniger Mord als die... Erschließung menschlicher Abgründe, seelischer Abgründe, das ist tatsächlich etwas. Menschen und deren Abgründe, das interessiert mich sehr.
Auch aktuelle Bezüge. Ich meine, also ich darf jetzt von mir behaupten, ich habe so gut wie alle deine Bücher gehört, nicht gelesen. Da ist sehr, sehr viel an aktuellen Bezügen. Da gibt es diesen Anker in die Wirklichkeit. Mhm. Springt so eine Idee dich an aus einem anderen Buch, aus der Tageszeitung? Wie kommst du den Themen?
Tatsächlich muss man unterscheiden zwischen dem ersten Impuls, der dazu führt, wo man denkt, ach, das ist so eine Was-wäre-wenn-Situation, wo man sich selber fragt, was wäre, wenn ich jetzt da drin stecke und wie würde ich reagieren? Das reizt mich immer sehr. Das kann eben passieren, dass der Postbote an der Tür klingelt, ganz banal und sagt, ob ich ein Paket für einen Nachbarn annehmen würde. Und ich wohne persönlich wirklich in einer ganz kleinen Straße und ich denke, ich kenne da jeden, aber das Paket, was ich annehmen sollte, da stand ein Adressat drauf, ich habe keine Ahnung, wer das sein sollte. Und dann geht bei mir natürlich als Berufskrankheits-Thriller-Autor sofort ein innerer Film los, wo ich mir denke, das ist jetzt ein besonderes Paket. Und das war die Grundidee für meinen Thriller, das Paket. Es kann aber auch sein, dass ich tatsächlich etwas zum Thema Überbevölkerung höre oder so ist Noah entstanden oder eben etwas lese darüber, dass durchschnittlich 23 Menschen pro Jahr spurlos auf Kreuzfahrtschiffen verschwinden.
Passagier 23.
Genau, das stand in der Park Avenue und ich habe selber davor eine Kreuzfahrt gehabt und dachte, hast du ja Glück gehabt, dass du da wieder runtergekommen bist von dem Kahn. Und so entsteht etwas. Die Themen, die du dann aber meinst, manchmal dann gar nicht das Hauptthema sind, sondern eben mitschwingen. Das ist mein Unterbewusstsein. Da sind Dinge, die mein Unterbewusstsein offensichtlich verarbeiten will als Familienvater, Sorgen, Ängste, Nöte. Und wo ich mich nicht hinsetze und sage, oh, jetzt musst du aber mal zu dem Thema was machen, sondern am Ende finde ich das dann kurioserweise völlig ungeplant dann in dem Buch.
Ja, und dann geht's ja ratzfatz, muss man sagen, bei dir. Also du hast ja einen Output, das ist unglaublich. Wie lange brauchst du von der Idee, von diesem Moment, wo dir jemand ein Paket für jemanden, den du nicht kennst, an die Tür bringt, bis zum fertigen Buch?
Ja, das wiederum kann ein ganz langer Zeitraum sein. Also Stichwort Passagier 23, Kreuzfahrt-Thriller. 2005 habe ich meine erste Überfahrt gemacht, Transatlantik mit der Queen Mary von Hamburg.
Also dann schon, nicht hier AIDA oder mein Schiff um 21 Uhr.
Habe ich auch gemacht. Aber meine allererste war so dieser Traum, halt den Atlantik zu überqueren auf der Titanic-Route. Da wurde übrigens wirklich durchgesagt an dem Punkt, meine Damen und Herren, wir befinden uns jetzt genau an der Stelle, an dem die Titanic untergegangen ist. Und ich dachte mir, super, sowas möchtest du im Flugzeug nicht hören. Ja, wir befinden uns genau an der Stelle, wo mal das und das passiert ist. Die Leute sind übrigens nach oben gegangen an Deck, ist kein Witz, und haben das Wasser fotografiert. Auch absurd. Das war das einzige Absurde, was mir 2005 passiert ist. 2008 las ich dann in der Park Avenue über dieses Phänomen der verschwundenen Passagiere. Und ich glaube, 2013 habe ich das erste Mal mich an ein Exposé gesetzt. Und wenn ich das Exposé geschrieben habe, dann, bis das Buch im Regal steht, ist es Pi mal Daumen ein Jahr. Manchmal 9 Monate, manchmal ein bisschen länger. Aber ein Jahr ist im Schnitt.
Auch schon mal eine Schreibblockade erlebt?
Schreibblockade ist natürlich eine wahnsinnig tolle Ausrede für alle. Also es ist super, wer sich diese Sache mal ausgedacht hat. Es gibt ja keinen Beruf. Ich weiß nicht, ob du schon mal in einen Sender gegangen bist und gesagt hast, ich habe heute eine Moderationsblockade.
Eine Verkehrsserviceblockade.
Ja, sowas.
Und alle, machen wir ja nicht.
Genau.
Ja.
Und alle Kollegen sagen dann, ach Gott, du sprichst ihn nicht an, der hat eine Verkehrsserviceblockade. Hoffen wir mal, der Programmdirektor kommt, der Intendant bringt dir Tee und lässt dich ganz in Ruhe. Passiert ja nicht. Der Schriftsteller wird bedauert, wenn er Arbeit verweigert. Tatsächlich ist es aber so, dass die Figuren nach 80 Seiten beginnt deren Eigenleben. Egal, was man vorher sich überlegt hat. Und das sind die Momente, wo man denkt, das Buch wird nie fertig, man hat sich verheddert, man kommt nie da an, wo man hin will. Und dann ist es wie beim Sport. Ich kann allen, die schreiben und in diese Situation kommen, nur den Tipp geben, einfach weiterschreiben. Gegen den Krampf anschreiben, anlaufen. Irgendwann löst er sich. Lieber hat man eine, zwei Seiten Mist geschrieben, den man am nächsten Tag löscht, anstatt dass man tagelang vorm weißen Blatt sitzt.
Immer dienstagabends ab 8. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Nur auf NDR1 Welle Nord.
Sebastian Fitzek ist mein Gast heute Abend. Der Erfolgsautor, Thriller-Autor, der schon Bücher geschrieben hat, als wir seinen Namen noch nicht unbedingt kannten. Das somit erfolgreichste erste Buch war ein Namensbuch. Das hast du veröffentlicht mit dem deutschen Namensprofessor schlechthin, Professor Jürgen Udolf. Und da geht es darum, was Nachnamen aussagen und bedeuten. Was bedeutet denn Fitzek?
Also Fitzek, wenn man Professor Jürgen Udolf glauben darf, dann kommt das vom heiligen St. Vincent. Fitzek ist wie Fitzke eine Verniedlichung. Und wie die meisten Namen ist es eine Ableitung eines Vornamens.
Ich frage auch immer nach der Musik, die meine Gäste beschäftigt. Mhm. Depeche Mode hast du ja ausgesucht, Shake the Disease.
Ja.
Warum der?
Das war meine allererst vernünftige Schallplatte. Ich gebe zu, ich habe, glaube ich, von Genghis Khan vorher schon mal eine Platte gekauft. Die wollte ich euch jetzt nicht zumuten. Aber das war so neonfarbenes Vinyl, eine Maxi-Single, war super.
Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk mit Sebastian Fitzek. Der hat so viele Bücher geschrieben und wenn ein Buch auf den Markt kommt, ist es sofort in der Bestsellerliste.
Was, wieso?
Weil Frauen deine Bücher besonders mögen.
Ja, statistisch gesehen lesen Frauen sowieso mehr als Männer. Und dann lesen Frauen auch lieber Thriller als Männer.
Aber warum? Warum ist das so?
Ja, das ist eine
warum
wirklich
sind
gute
Frauen
Frage.
Blutrünstiger als wir Männer offenbar?
Ich glaube nicht, dass sie blutrünstiger sind. Ich glaube ja auch nicht, dass Menschen, die blutrünstig sind, gerne Thriller lesen. Denn zunächst einmal haben die meisten ja wohl hoffentlich nicht die Hoffnung, dass am Ende wirklich alle tot sind, alles nur noch in Schutt und Asche liegt und alles ausgeblutet ist und es gibt gar keine Hoffnung mehr, sondern es ist eine Beschäftigung mit dem Leben. Und Frauen, hat mir zumindest eine Frau, die selbst Thriller schreibt, die Melanie Rabe, gesagt, sie, nach ihrer Theorie ist es so, dass Frauen am Ende dann doch häufiger Opfer von Gewaltverbrechen sind als Männer. Ich habe das jetzt nicht verifiziert, ich gebe das jetzt wieder, aber es klang sehr schlüssig. Und sich deswegen ihren Ängsten eben auch stellen und das möglichst dann eben in einem angstfreien Raum. Männer stellen sich aber auch diesen Ängsten irgendwie und suchen die häufig aber eher durch Filme. Und dann gibt es natürlich viele, viele andere Methoden, um eine Art Blitzableiter zu haben.
Mhm. Wenn jetzt Frauen die schaurigen Bücher lieben, wird es dann andersrum. Vielleicht, weiß ich nicht, einen Liebesroman für Männer geben von Fitzek?
Ja, das ist eigentlich sehr lustig. Gute Ideen. Ich habe noch nicht drüber nachgedacht. Aber ich glaube eher, dass ich vielleicht mal was Lustiges schreibe, weil ich komme ja aus der Unterhaltung und habe für Morgenshows gearbeitet und bin eigentlich als Gag-Autor gestartet. Bloß kurioserweise denke ich sogar manchmal, ach, das ist jetzt eine Prämisse für eine Komödie. Ich fange an zu schreiben. Nach 3 Kapiteln bin ich wieder beim Psychothriller gelandet.
Du hast als Kind aus der Zimmertür draußen schon stehen gehabt, Sebastian Fitzek Autor. Stimmt das?
Das stimmt wohl, weil mein Bruder und meine Eltern das behauptet haben und die lügen in der Regel nicht. Und dann erinnerte ich mich, weil ich hasse Kunstunterricht und da musste irgendwas genäht werden und während die anderen nähten, durfte ich das vorlesen. Ich weiß nicht, was nun die größere Strafe gewesen ist, dass die nähen mussten oder dass sie mich noch dazu ertragen mussten.
Wir sind nämlich die Generation, da musste man noch nähen. Das ist, glaube ich, heute kaum mehr so. Entweder werken oder, bei uns ist das textiles Werken.
Textiles Werken, ja.
Aber wir hatten eine Lehrerin und Werken fand sie blöd, wir haben nur Textil gemacht.
Oh Gott.
Makramee und Stiftbox häkeln. Meine Mutter hat Fehler für mich reingehäkelt. Aber du hast gelesen, das ist natürlich viel schöner eigentlich.
Ach so, ist es so? Weil ich habe gehört, dass auch so, dass man persische Teppichknüpfe mit Absicht einen Fehler reinmachen, weil es sonst Gotteslästerung wäre.
Ach so.
Ja, war das bei dir so auch so?
Dass in dem Fall sollte es nicht so perfekt aussehen.
Ach so, ja genau.
Das hätte die Lehrerin überrascht.
Okay.
Ja.
Gut, aber Autor stand dann draußen und...
Ja, und das war dann aber wirklich, das wurde sehr schnell ersetzt durch hippere Berufswünsche, wie ich wollte Tennisspieler werden. Dann habe ich gemerkt, nee, vielleicht lernst du doch eher Mädchen kennen, wenn du Musiker wirst. Dann habe ich das falsche Instrument, nämlich Schlagzeug ausgesucht. Das ist natürlich total albern, du wirst nicht gesehen, du bist Stunden mit Auf- und Abbau beschäftigt, während die Gitarrist und Sänger schon an der Bar sitzen, war blöd. Tiermedizin wollte ich studieren, weil meine Mutter, und also ich war auch immer sehr tierlieb, meine Mutter hat alles aus dem Tierheim befreit, was bei drei nicht wieder sich zurück in den Käfig verkrochen hat. Ich wusste am Ende wirklich nicht, was ich werden kann, weil meine Eltern waren ja Lehrer, also ich war ein Beamtenkind, wir hatten keine Kontakte in die Plattenindustrie und ich wäre doch so gerne wenigstens bei einem Plattenlabel irgendwo gelandet. Ja, und dann am Ende habe ich das studiert, was alle studiert haben, nämlich Jura.
Jetzt dann doch Autor. Hast du Vorbilder?
Da muss ich natürlich Stephen King nennen, denn der hat also die Spannungswelt einfach für mich eröffnet. Wie andere, auch amerikanische Größen, wie Michael Crichton beispielsweise, John Grisham beispielsweise, hoch und runter. Aber eben auch Autoren wie Michael Ende. Die unendliche Geschichte war echt das Buch, was mich am meisten geprägt hat. Tom Wolfe mit Fegefeuer der Eitelkeit, das waren so alles so Schlüsselbücher. Und das sind so Autoren, die mich geprägt haben und die dann zunächst den Wunsch in mir geweckt haben, Mensch, vielleicht hast du ja auch mal eine Idee, die es wert wäre, erzählt zu werden. Ich wollte es gar nicht niederschreiben, aber erzählen.
NDR 1 Welle Nord. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk.
Kann man sagen, dass in jedem von uns ja so ein bisschen auch was Morbides steckt?
Also ich glaube, dass in jedem von uns etwas steckt, was unter Umständen aktiviert werden kann. Ich glaube nicht, dass jeder von uns böse ist oder dass Böse ein Bestandteil von uns ist. Ich meine, gut, es gibt dieses Experiment. Ich lasse dich im Supermarkt 300 Konservenbüchsen zu einer Pyramide stapeln oder du hast die Wahl, du könntest eine Büchse rausziehen und wir gucken zu, wie alles zusammenbricht. Was machst du lieber? Die meisten Menschen entscheiden sich für das Einfachere und es sieht auch besser aus. Das heißt also, das belegt aber meines Erachtens nicht dafür, dass jeder was zerstörerisch in sich hat. Es gibt ja da einen ganz guten Hinweis, wann immer man beispielsweise so Terrormeldungen sieht, diese unfassbaren Verbrechen, wie es in Las Vegas geschehen ist. Da heißt es, man soll mal auf die Helfer achten. Sie sind zahlenmäßig immer den Tätern überlegen, egal wo man hinschaut. Und das stimmt. Das Böse, worüber ich schreibe, ist die Ausnahme. Es ist dennoch wichtig, dass wir uns mit der Ausnahme beschäftigen. Also der Verkehrsreport beispielsweise, den hatten wir heute schon mal als Thema, ist ja die Ausnahme. Verkehrsreport höre ich selten. Heute sind Hunderttausende von Kielern pünktlich zur Arbeit gekommen, sondern ich höre diese eine Ausnahme, wo es den Unfall gab. Ist wichtig. Wir ganz unser Dasein, wir wären jetzt nicht da, wo wir wären, wenn wir nicht die Ausnahmen gemieden hätten, sozusagen. Aber nur weil wir häufig über Ausnahmen reden, dürfen wir nicht denken, dass das die Regel ist. Was allerdings passieren kann, ist, dass jeder Mensch in archaische Grundstrukturen zurückfällt, wenn man ihn triggert, wenn man beispielsweise jemanden umbringt, der ihm nahe steht, oder wenn man ihn wirklich zum Äußersten treibt. Das kann man machen.
Und wir interessieren uns ja auch für diese Ausnahmen, also jetzt weniger für die 10 Kilometer Stau vorm Dreieck Blumenthal, aber eben für diese schlimmen Dinge. Also dieses Dunkle zieht uns in gewisser Weise an. Warum stehen wir drauf, dass wir jetzt es uns in den Nachrichten ja auch mit einem gewissen Sensationsgier angucken oder eben in deinem Fall sehr, sehr gerne vorlesen, vortragen lassen oder selber lesen, erzählen lassen?
Also da gibt es so eine evolutionstechnische Begründung, die einfach gesagt hat, das hat uns unser Überleben gesichert. Wenn wir ganz vor 100.000 von Jahren gemerkt haben, die roten Bären, davon stirbst du, dann hat man die gemieden. Die Ausnahme war wichtig, damit das gesamte Dorf, die Gemeinschaft überleben kann. Es gibt natürlich noch weitere Gründe, warum uns nicht nur das Böse, sondern auch das Helle anzieht, denn das gehört ja zusammen. Wenn wir den Tod einfach nehmen, der Tod ist etwas, was wir verdrängen permanent, jetzt in dieser Sekunde vielleicht nicht, aber vor dem Interview und nach dem Interview setzen wir uns nicht ständig mit dem allgemeinen Lebensrisiko auseinander. Wir wissen, dass wir irgendwann sterben, aber wir verdrängen es und hoffen, dass es eben nicht so schnell passiert. Aber dennoch, irgendwann ist unser Verdrängungsmechanismus überfordert. Wir können einfach nicht mehr. Wir wissen, irgendwie sollten wir uns dem stellen. Spätestens, wenn es um Testament oder Patientenverfügung und sowas geht. Und dann gibt es einige Leute, die machen das in der Realität. Die suchen auch die künstliche Gefahr mit Nahtoderlebnis in der Achterbahn oder Bungee-Jumping oder Fallschirmspringen. Andere gehen wirklich, werden Kriegsberichterstatter oder helfen vor Ort. Die Mehrheit, wie gesagt, setzt sich dann mit Tod und Leben und allem, was dazugehört, zu Hause, dort, wo sie sich sicher fühlen, eben auseinander. Und das ist dann auch wie so eine Nahtoderfahrung, eben wie eine Achterbahn. Man weiß, wenn man das überstanden hat, werden Endorphine ausgeschüttet, das ist ein Glückshormon. Und ich sage immer, man kann wieder besser verdrängen. Verdrängen gilt ja als was Negatives, ist aber gar nicht so. Wenn wir uns jetzt die ganze Zeit vergegenwärtigen würden, was hier um uns herum vielleicht in unmittelbarer Nähe für Schrecken passieren, seelische Notstände sind, dann müssten wir aufstehen und sagen, wir können kein Interview mehr führen, wir müssen jetzt jemandem helfen. Wir werden also nicht lebensfähig, also ist das Verdrängen eben auch wichtig.
Von Binnenland und Waterkant. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk.
Heute Abend mit Sebastian Fitzek. Man muss sagen, falls Sie den Namen noch nicht gehört haben, leben Sie sehr weit weg von der Buchhandlung. Sie haben keinen Amazon-Account oder lesen höchstens mal das Telefonbuch. Wobei man dann sagen muss, bemerken Sie, dass Sie überhaupt noch ein Telefonbuch haben.
Ja.
Ja, Sebastian Fitzek, Thriller-Autor, liegt in jeder Buchhandlung. Wir treffen uns hier in einem Hotel in Hamburg.
Mhm.
Eine sehr schöne Atmosphäre auch, oder?
Ja.
Sehr kleiner Raum hier auch. Komische Tapete, ist das ein neues Hotel? Was könnte hier passieren in diesem Hotel?
Ach, mich interessiert immer das Unerwartete. Und als wir hier reingekommen sind, ich weiß nicht, was hier gerade in Hamburg los ist. Und da hat sich draußen alles gestapelt an der Rezeption, ja, und in der Lobby, überall. Und wenn wir jetzt rausgehen würden, wäre keiner mehr da. Wären wir die Einzigen hier. Noch nicht mal Rezeption, nichts. Zimmer leer, Straße leer. Das fände ich eigentlich eine interessante... Dann interessant, wenn wir eine glaubhafte Erklärung dafür finden würden und wir die Einzigen im Hotel sind, die vielleicht nicht mehr ausgelassen werden.
Sie wird dir einfallen. Ich bin sehr gespannt auf dieses Buch dann.
Quarantäne heißt das Buch dann.
Wie wichtig ist dir, Sebastian, Kritik?
Bei Kritik muss man immer, jeder von uns steht ja irgendwie in der Kritik, du als Radiomacher, die meisten Menschen, die einen Social Media Account haben, da muss man immer zwischen zwei Sachen differenzieren. Eigentlich muss man nur eine Frage sich stellen, weil Kritik ist notwendig, um besser zu werden. Und man kann gerade als Künstler nicht sagen, das interessiert mich doch nicht, was andere sagen. Ich achte immer darauf, was ist die Intention des Kritikers? Also ist es die wirklich, mir zu sagen, du, ich habe dein Potenzial erkannt, aber hier bist du hinter deinen Möglichkeiten geblieben, ich möchte, dass du besser wirst und jetzt habe ich hier mal ein paar Hinweise für dich. Oder ist es jemand, der sagt, änder dich mal, damit es mir besser geht. Letztere, da kann man auf Durchzug stellen, das ist egal, weil wenn jetzt irgendjemand, den ich nicht kenne, auf mich zukommt und sagt, du, deine Nase gefällt mir nicht, kannst du dich mal operieren, das fände ich dann besser, würde ich auch nicht ja sagen. Ja, und schreiben ist ja auch ein Ausdruck der eigenen Persönlichkeit. Die verändere ich jetzt nicht für jemanden, den ich nicht kenne. Aber für einen Mentor, da schmerzt die Kritik natürlich auch viel mehr.
Nun das neue Buch und da muss man mal sagen, es gibt ja genug, die denen deine Nase gefällt und das ist ja auch nicht unentscheidend. Ne? Man möchte ja auch geliebt werden, das ist wahrscheinlich in deinem Beruf ähnlich wie in unserem. Und die Leserinnen und Leser lieben dich und kaufen deine Bücher. Das neue auch, Flugangst 7a. Ich weiß jetzt als jemand, der auch relativ häufig fliegt, ich soll den Platz 7a meiden im Flugzeug. Warum?
Also wenn du abergläubisch bist, dann könntest du dich in die Reihe derer einreihen, die eben sagen, nee, 7a ist nichts für mich. Es gab in der Wüste von New Mexico einen Crashtest. Dort wurde eine Passagiermaschine zum Absturz gebracht, kontrolliert und schlechte Nachricht für alle die gerne Business Class fliegen. Die ersten 7 Reihen hat's komplett entschärft. Da ist die Nase richtig abgeknickt und auf YouTube kann man sich das ansehen. Da fliegen einige Teile raus und was da unter anderem ausfliegt, ist der Sitzplatz Nummer 7a. Seitdem gilt der eben unter Abergläubischen allerdings nur. Denn es muss ja erstmal zu so einem Unglück überhaupt kommen, was ja sehr unwahrscheinlich ist, als jetzt nicht der beste Platz.
Ja, okay. Dieses Buch hat es auch direkt wieder auf die Bestsellerlisten geschafft. Wenn es jetzt nicht so gekommen wäre, wäre es enttäuscht gewesen wahrscheinlich. Rechnet man sehr damit? Ja, schon.
Ach na ja, ich glaube, der Verlag wäre noch sehr viel mehr enttäuscht als ich. Man muss ja tatsächlich sagen, dass wie so viele andere Autoren bin ich ja, und ich glaube, das habe ich schon erzählt, durch eine berufliche Unzufriedenheit zum Schreiben gekommen. Und beim Radio, zumindest bei den Radiosendern, für die ich gearbeitet habe, wurde ja wahnsinnig viel Marktforschung gemacht. Und auch da hatte ich so eine gewisse Müdigkeit und sagte, nee, jetzt machst du mal was völlig ohne Marktforschung. Und du fragst auch keinen, ob ein Psychothriller, der in Deutschland spielt, überhaupt von irgendeinem Verlag gebraucht wird und irgendeine Zielgruppe hat. Zum Glück habe ich nicht gefragt, weil als ich dann mein Manuskript fertig hatte und es an 15 Verlage versandt habe, haben 13 wirklich mit der Begründung geantwortet, ja, ganz nettes Buch, aber für einen Psychothriller in Deutschland gibt es keinen Markt. Nach ihrer Marktforschung. 2 haben übrigens gar nicht geantwortet. Also insofern war 100%ige Ablehnungsquote. Ich habe also geschrieben ohne eine Erfolgserwartung. Ich hatte keinen vor Augen, sondern ich hatte so ein gewisses Gefühl, ich wollte das. Und ich wollte ein Buch schreiben, was ich selber gerne lese. Jetzt ist das erfolgreich geworden. Und natürlich mit dem zweiten Buch fragt man sich schon, wird es genauso erfolgreich wie das andere? Und dann habe ich mir immer gesagt, und das ist auch ein Tipp, den ich allen geben kann, die schreiben. Das zweite Buch ist das verflixte zweite Buch. Verkauft immer halb so viel wie das erste. Ist so eine Regel. Und man fragt sich unweigerlich, mache ich es jetzt meinen Leserinnen und Lesern wieder recht? Aber diese Frage hat man ja beim ersten Buch nie gehabt. Deswegen wurde es so gut. Deswegen war es so zwanglos. Und dieses Gefühl muss man konservieren und reaktivieren. Man darf nicht an eine Zielgruppe denken. Man muss immer dieses Gefühl haben, was man beim Schreiben des ersten Buches hatte. Und wenn man das hatte, dann ist man relativ zufrieden erstmal mit sich. Aber man hat natürlich einen gewissen Druck und gegen den muss man innerlich ankämpfen.
Heute Abend mein Gast Sebastian Fitzek, der Mann, der Bücher schreibt über Mord, über Totschlag, über Psychopathen, über Ängste, die wir ja alle haben. Du auch? Bist du ängstlich?
Ja, also tatsächlich, eine der meistgestellten Fragen ist ja immer, wie groß ist deine Macke? Musst du nicht selbst an einer Waffel haben, wenn du über sowas schreibst? Und ich sage immer, nee. Ganz im Gegenteil, ein Psychopath zeichnet sich ja durch das Fehlen jeglicher Empathie aus. Der würde also sagen, ja, also ich habe heute jemanden im Keller zerlegt, das würde der aber zwischen zwei war einkaufen und hat mir die Schuhe zugebunden, setzen, einbauen, das wäre für den keine große Sache. Und für mich ist es eben, nachts durch den Wald zu gehen, schon eine große Sache. Und das eben, ich habe mal lange drüber nachgedacht, wann fing das eigentlich so an, dass ich so ängstlich wurde? Und das war durch Aktenzeichen XY. Ich bin traumatisiert gewesen. Ich fand die Sendung super, aber ich habe sie viel zu früh gesehen.
Ja.
Und wann immer ich dann eben wirklich nachts, nachts stimmt nicht, sondern ich war ja, weiß ich was, 12 oder sowas und bin dann mit dem Fahrrad vom Tennisplatz zurückgefahren und im Herbst wird es ja schon früh dunkel und dann war das 19 Uhr und bin an leeren Parkplätzen vorbeigekommen und habe diese sonore Off-Stimme im Hinterkopf gehabt, die dann Sebastian F. oder das letzte Mal lebend gesehen an der Kreuzung Habichstraße, Ecke Maikäferfahrt. Und dann bin ich ganz, ganz, ganz schnell nach Hause gefahren. Ich hatte wirklich meine allererste Urangst, war entführt zu werden.
Kann ich nachvollziehen. Das heißt, ja. Wobei man auch schon Angst vor Eduard Zimmermann hatte. Das hat eigentlich schon gereicht.
Das fing damit an.
Ja. Das war also dieser ernste Blick vor brauner Kulisse.
Bis zur zweiten Nachfolgesendung habe ich es dann nie geschafft. Nee, da bin ich schon eingeschlafen. Nee.
Wollen wir aber auch nicht wissen. Also das war ja auch so ein bisschen Sensationsgier. Ja, ne?
Das stimmt.
Also ich meine, das erste Schalten zu Konrad Niedetzki und Peter Tönz.
Ja.
Und dann war auch gut. Nee, aber so diese sonore Stimme tatsächlich im Hintergrund, die, wenn man selber in der Situation war.
Das haben die auch so gut gemacht. Es war immer, das machen sie ja nach wie vor so. Es war wirklich so diese familiäre Situation und dann frühstücken sie noch gemeinsam. Man wusste, wenn die jetzt aus dem Haus gehen, die Familie sieht sich so nie wieder.
Und das war alles True Crime eben.
True Crime. Und das hat eben die Angst verstärkt.
Hast du auch ein bisschen oder schreibst du gegen diese Urangst oder diese, die da ja schon ein bisschen entstanden ist, schreibst du dagegen auch an?
Ja, ich habe früher immer behauptet, ich verarbeite meine Ängste. Bearbeiten ist wahrscheinlich besser. Man kann das vergleichen mit Grübeln. Einige Menschen liegen ja nachts wach und grübeln und haben dunkle Gedanken. Und Psychologen geben dann den Hinweis zu sagen, setzen Sie sich doch mal an den Schreibtisch und probieren Sie dieses Problem mal auf Papier zu bannen. Und das hilft. Also einerseits wird man müde dadurch. Andererseits hat man dann auch diese Gedankenschleife durchbrochen. Man hat es für sich einmal formuliert. Vorsicht allerdings, wenn es eine E-Mail an den Chef ist, nachts um 3 nicht abschicken, wäre blöd. Lieber am nächsten Morgen nochmal ein bisschen ausgeschlafen gegenlesen. Ja.
Jetzt bereitest du anderen schlaflose Nächte.
Ja.
Ein bisschen zu Albträumen. Nochmal ein schlechtes Gewissen, wenn die Leute schreiben, was haben sie? Nee. Selber Albträume?
Nein, das ist tatsächlich ein ganz guter Deal. Ich verarbeite meine Tagträume, die manchmal eben nicht sehr schön sind. Und verhindere so, dass ich Albträume bekomme, weil andere tragen diese Albträume stellvertretend für mich aus.
Ja, und Sebastian Fitzek spielt auch gerne. Es gibt jetzt sogar neu ein Fitzek-Spiel vom Label Black Stories. Und von denen gibt es auch das Stadt-Land-Mord-Spiel. Das habe ich zufälligerweise zu unserem Gesprächstermin mitgebracht und dem Meister des erdachten Mords und Totschlags ein Spielchen angeboten. Hast du Lust?
Gut, wenn ich mich jetzt blamieren soll, machen wir das
ich
gerne.
Ich habe auch noch nicht. Ich habe einmal gemacht.
Okay,
das ist eigentlich Stadtlandfluss.
Ja.
Nur es wird jetzt nicht nach Stadtlandfluss gefasst, sondern nach Täter, Mordmotiv, Tatwaffe, Tatort, Fluchtfahrzeug, Todesursache und Art des Verbrechens.
Okay, aber sind das jetzt fiktive Täter oder sind das reale Täter?
Nee, du machst einfach, was dir einfällt.
Gut, dann muss man einen Buchstaben vorgeben, oder?
Richtig.
Nicht? A. A, Täter.
Nee, du musst jetzt Stopp sagen.
Ach
hast
so.
Du noch nie Stadtlandfluss gespielt?
Ich habe es ungefähr 200 Jahre zuvor Stadtlandfluss gespielt.
Ich sag A, dann zähle ich in Gedanken weiter. Du sagst Stopp, dann sage ich den Buchstaben.
Ich sag, du sagst einfach A, damit es schneller geht.
Ja, aber ist doch langweilig.
Ach
A.
So. Stopp.
P.
Ein Täter mit P.
Täter mit P. Mordmotiv.
Sag mal, P ist ja wirklich der blödeste.
Stopp.
Wie Stopp?
Ja, ich bin fertig. Komm, was fehlt dir denn noch?
Nur drei Sachen fehlen mir.
Täter mit P.
Ja, was ist Täter mit P? Er hätte jetzt Paul gesagt.
Du hast noch gar nichts.
Nee.
Parkwächter habe ich.
Ach so.
20 Punkte, wenn du nichts hast. Nee. Mordmotiv?
Habe ich auch nicht. Ich habe
Parkplatznot.
Du bist auf jeden Fall kreativer als ich, das kann man schon mal sagen.
Tatwaffe?
Penicillin, habe ich gesagt.
Das ist super. Ich habe Pistole, das ist langweilig.
Ja.
Tatort?
Das ist Parkhaus.
Parkplatz.
Siehst du mal.
Da lassen wir beides gelten.
Ja.
Fluchtfahrzeug?
Das ist der Porsche.
Panda. Todesursache?
Das ist ein Pilz, der entstanden ist durch die Penicillinvergiftung.
Ich habe nur Paralontose, aber das lassen wir nicht gelten. Und Art des Verbrechens ist bei mir eine panische Überreaktion.
Wahnsinn.
Ja, also, das ist lustig eigentlich, oder?
Ist eigentlich super lustig, ja.
Ich habe das erst kennengelernt, weil die haben gesagt, hier Black Stories und der Fitzek mag das.
Ja.
Ja.
Ich mag das auch. Ich mag das sogar,
wenn man verliert.
Das ist echt, das ist super.
Nimm sie mit.
Also das nächste Mal schlage ich dich.
Machst du Kuh, Quarantäne, das war das Buch, auf das wir uns geeinigt haben.
Ich dachte,
ne?
bei Täter dachte ich, wir sollen was Berühmtes nehmen.
Ist das vollkommen egal. Das ist doch schön bei Stadtlandfluss.
Ja.
Kannst du Paul oder Pupsi? Oh, wir müssen über Pupsi reden.
Ja, Pupsi hat hier
auch machen wir gleich. NDR 1 Welle Nord ist hier, Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk, heute Abend mit Sebastian Fitzek, Bestseller-Autor, Psychothriller-Autor. Also nicht unbedingt Bücher, die man den Kindern zu lesen gibt, aber Sebastian, du bist Familienmensch.
Ja.
Du hast drei Kinder.
Richtig.
Was liest du denen vor?
Zurzeit sind wir in der Phase, wo sie mir Geschichten erzählen, die sich ausgedacht haben. Dazwischen greife ich hin und wieder zu Momo von Michael Ende, was sie gerne vorgelesen bekommen. Obwohl, das ehrlich gesagt, sind sie noch ein bisschen zu jung für.
Wie alt sind sie?
4, 6 und 7. Ja. Also 7 geht gerade so.
Ja.
Und,
das ist ja, was wir Fehler haben, den Fehler machen wir gerne, oder? Ich habe auch zu früh angefangen, weil man sagte, das möchte ich unbedingt selber nochmal lesen, das ist ein Buch meiner Kindheit.
Ja.
Und jetzt habe ich endlich Kinder, jetzt mache ich das mal. Und dann muss man manchmal vielleicht noch ein bisschen warten.
Genau. Aber das Problem ist, ich habe dann angefangen, habe dann festgestellt, naja, das Ganze mit der Zeit und den Zeitdieben und so. Und ihr könnt ja noch nicht mal die Uhr lesen, nämlich der Vierjährige. dann machen wir was anderes. Und dann haben sie gesagt, nee, soll weitergehen.
Ja. Denkst du auch selber gute Nachtgeschichten aus?
Ich habe mir einmal eine Geschichte ausdenken müssen, weil ich auf Rügen war, das Vorlesebuch vergessen hatte und die Kinder, die mittlerweile wissen, Papa denkt sich Geschichten aus, haben gesagt, denkt dir mal eine für uns aus. Und so entstand dann das Kinderbuch Pupsi und Stinky.
Das du tatsächlich geschrieben hast dann
Richtig,
auch und dann auch verlegt, logischerweise.
Genau.
Worum geht's in Pupsi und Stinky?
Es geht um einen Jungen, der sehr viel Angst hat und der jedes Mal, wenn er richtig viel Angst hat, also oft, pupsen muss. Das war eigentlich meine einzige Prämisse, die ich hatte, als ich mir was ausdenken sollte, weil ich wusste, wenn ich jetzt damals hatten sie ein bisschen Angst, in den Kindergarten zu gehen und pupsen kombiniere, dann habe ich schon mal einen Lacher, also schon mal die halbe Miete. Später, ich durfte die Geschichte dann häufig erzählen, kam dann Stinky hinzu. Es ist ein Stinktier, was nicht stinken kann. Und das ist der beste Freund von Pupsi. Die ergänzen sich natürlich prima.
Ja.
Und die beiden trotzen nun einigen Gefahren, die sie gemeinsam meistern müssen.
Was ist politisch inkorrekter, über einen Psychopathen zu schreiben oder über Pupsi zu schreiben?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist beides sehr korrekt.
Ja, aber es macht Spaß, oder?
Es macht total Spaß.
Es ist in uns drin. Und
es ist in uns drin.
Muss auch mal raus.
Phase, genau. Ich glaube, ich habe ja gelesen, bis zu 24 Mal am Tag ist wohl noch gesund.
Das beruhigt mich.
Euer Sohn Felix kam als Frühchen zur Welt.
Richtig.
War das ein Wendepunkt in deinem Leben?
Nein, ich würde keinen Wendepunkt sagen. Es war aber tatsächlich ein Punkt, an dem ich zum ersten Mal das erfahren habe, was viele meiner Protagonisten erfahren, nämlich, dass sie von null auf plötzlich mit einer existenziellen Bedrohung konfrontiert sind und auch machtlos sind. Felix, der mit 1000 Gramm zur Welt kam, der war eben monatelang auf der Intensivstation und hatte dann eine Nierenvenenthrombose und gleichzeitig noch einen Darminfekt. Wir dachten, das ist lebensbedrohlich für die Schwestern. Auf der Neonatologie war das 0815, aber für uns fühlte es sich eben so an. Und das war tatsächlich eine dann unfreiwillige Intensivrecherche zum Thema Leben und Tod.
In deinen Büchern spielen Kinder sehr oft eine Rolle, auch als Opfer unter Umständen.
Ja.
Warum ist das so?
Also zunächst einmal finde ich, ist jeder gute Roman, für mich persönlich, jeder entscheidet ja, was ein guter Roman ist, für sich selbst, ne? Eine Familiengeschichte. Dreh- und Angelpunkt einer Familie sind Kinder. Und in einem Psychothriller spielt die Kindheit sogar noch mal eine Rolle, weil häufig eben die Weichenstellung Gut-Böse in der Kindheit erfolgt. Und das ist eine meiner größten Ängste natürlich, dass den Kindern etwas passiert. Jetzt hat man zwei Möglichkeiten als Vater. Man verdrängt es. Ich kann alle verstehen, die sagen, seitdem ich Kinder habe, lese ich keine Thriller mehr in den Kindern vorkommt. Das kann ich gut verstehen. Bei mir ist genau das Gegenteil. Ich beschäftige mich intensiver damit. Ich muss ja, wie gesagt, meine Sorgen irgendwie kanalisieren.
NDR1 Welle Nord. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk.
Ein Abend mit Sebastian Fitzek. Wir haben über vieles gesprochen hier auf NDR1 Welle Nord. Wir haben noch gar nicht so über Schleswig-Holstein geredet. Ist jetzt auch schwierig, denn du bist Berliner, du lebst in Berlin. Hast du einen Bezug zu Schleswig-Holstein? Wenn ja, welchen?
Ich mag und liebe den Norden, ich liebe die Küste, ich mag das Wetter tatsächlich. Ich bin ein Herbstkind, bin ja im Oktober geboren, da gab es immer Geschenke. Ich mag die Landschaft sehr, das Wasser, ich bin absolutes, ich will nicht gerne reingehen, deswegen ist es auch egal, ob es kalt ist oder nicht, aber ich möchte gerne aufs Wasser schauen. Und deswegen, das sind so meine Verbindungen, die ich damit habe.
Nun sitzen wir in diesem Hamburger Hotel,
haben
hier Mikros aufgebaut. Ich habe mir sagen lassen, das ist eine Konstellation, wie sie zuletzt stattfand beim Interview zwischen Ulrich Wickert und Günter Grass.
Na, das ist doch...
Man muss sagen, wir haben dieses Niveau jetzt leider nicht erreicht.
Nicht ganz.
Ist einfach so. Ja. Aber wir können es jetzt nochmal versuchen. 120 Sekunden, keine Talkshow ohne die unvermeidliche Schnellreaktionsrunde.
Ja,
kurze Antwort. Oder jetzt kurze Antwort.
Ich schau mal das Niveau mal ganz runter.
Aber los geht's. Facebook oder Zeitung?
Zeitung.
Coke Light oder Bier?
Coke Light. Ich kann kein Bier also so richtig trinken, nur weil ich richtig, richtig Durst habe.
Du sollst süchtig sein geradezu nach Coke Light, ist das richtig?
Ja, leider.
Ja, macht Durchfall, weißt du, ne?
Also zu viel? Das ist bei mir zum Glück nicht der Fall, aber es führt auch nicht dazu, dass man weniger isst. Ganz im Gegenteil, es macht Hunger.
Ja, eben. Wenn ich schreibe, dann?
Bin ich in meiner eigenen Welt, die ich von Kapitel zu Kapitel unterbreche, und zwar mit dem Konsum von Kinderschokolade.
Zum Schreiben brauche ich?
Cola Light, Kaffee, Kinderschokolade.
Das bringt mich aus dem Konzept.
Eine gute Idee, die mich ablenkt, wo ich denke, ach, das ist ja viel besser als das, woran ich gerade arbeite.
Füller oder Tastatur?
Tastatur.
Alles am Computer. Richtig.
Ich habe auf dem Laptop, den ich auch immer dabei habe, tatsächlich, weil meine Handschrift ist wirklich die, also sie kann, selbst Apotheker haben große Schwierigkeiten, sie zu entziffern.
Das will was heißen.
Ja.
Mein Lieblingswort ist?
Habseligkeit.
Warum?
Das wurde mal von der Gesellschaft der deutschen Sprache, glaube ich, als das schönste Wort in der deutschen Sprache gewählt. Und ich muss sagen, ja, es hat zwar mit Seele und so gar nichts zu tun, aber es klingt schön. Finde ich.
Diesen Satz habe ich mal aus einem anderen Buch geklaut.
Heute ist ein guter Tag zum Sterben.
Wenn der Gärtner in einem meiner Bücher der Mörder ist, dann?
Hat dieses Buch weder was mit einem Garten noch einem Gärtner zu tun. Er kommt völlig überraschend aus der Kiste.
Mein Leben ist spannend, wenn?
Ich auf Menschen treffe, die ich zum ersten Mal kennenlernen darf.
Meine Leiche im Keller ist?
die Art und Weise, wie ich als völlig unreifer, unerfahrener Mensch mal mit einer meiner allerersten Freundin Schluss gemacht habe.
Möchtest du darüber sprechen?
Da habe ich mich nicht getraut und habe einen anderen vorgeschickt, der es ihr gesagt hat. Das war ein bisschen blöd.
Rasend werde ich.
Wenn ich das Gefühl habe, dass mir Unrecht getan wird und ich keine Möglichkeit habe, den anderen davon zu überzeugen, dass ich doch eigentlich im Recht bin. Um es kurz zu meinen, dann, wenn ich im Auto sitze und ich angehubt werde, was mir regelmäßig passiert, bei uns in der, ich weiß, ich soll kurz antworten, aber wenn ich rausfahre bei uns in dieser kleinen Siedlung, fahre ich aus einer kleinen Straße auf eine große. Jeder denkt, die große ist eine Vorfahrtsstraße. Und ich taste mich schon ganz, ganz, ganz langsam raus, weil ich weiß, auch ich würde da schnell fahren auf der großen. Und trotzdem werde ich angehubt, obwohl ich mich ganz langsam raustaste. Das finde ich irgendwie doof. Also ich kann alle verstehen, die gerne eine Knarre in der Hand mit dem Handschuhfach hätten.
Und der letzte Satz eines Buches ist?
Der Beginn einer Reise, denn jetzt kann man nur loslassen, in dem Bewusstsein, dass der letzte Satz eigentlich gar nicht geschrieben ist.
Herr Grass, vielen Dank.
Danke sehr, Herr Wickert.
Immer dienstagabends ab 8. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Nur auf NDR 1 Welle Nord. Wir lieben Schleswig-Holstein. Moin.